Santa Claus is coming. So, dein Kaffee ist fertig.
Sehr schön, vielen Dank.
Dafür nicht.
Die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcast. Ich bin an einem sehr ungewöhnlichen Ort. Die Hörer der letzten Folge aus der letzten Woche wissen, dass ich in Juarez bin. Und das ist ja schon ungewöhnlich genug. Aber jetzt stehe ich gerade in einer Küche, in einem Wohnhaus, in Juarez. Ich weiß nicht, in welchem Bezirk ich gerade bin. Mir wurde ein Kaffee gekocht. Und zwar von einem Cottbusser.
Jo.
Ja, genau. Ein Cottbusser, der
in Von einer Spreewaldgurke.
Genau. Ein Cottbusser, der in Juarez lebt. Gerade im Vorgespräch haben wir eine Sekunde uns unterhalten und du sagtest ja auch gleich, du bist der einzige Deutsche, der in Juarez lebt.
Arbeitet. Und arbeitet, genau. Die Vielen anderen Dank. Deutschen, die arbeiten hier, aber wohnen alle drüben in El Paso. Zumal diese Deutschen hier in den deutschen Firmen arbeiten, wie Robert Bosch oder Continental.
Es gibt hier also auch deutsche Firmen. Es gibt hier auch also Business, was nicht Kokain beinhaltet.
Ja.
Ja, stimmt, du bist ja auch hier.
Ja, und, also jetzt nicht ich lebe noch, ja, also ja.
Und du bist kein Kingpin.
Nein, ich bin nicht so Mr. Universum, Sexy Teacher oder so. Nein, bin ich nicht.
Was machst du denn genau hier?
Ich wohne seit 2012 hier, Aha. seit April 2012.
Also 9 Jahre.
Genau. Und ich arbeite als Deutschlehrer hier. Als Deutschlehrer. Und ich bin eigentlich eher als ein... Ja, wie soll man das sagen? Als Unfall bin ich hierher gekommen.
Anders kann ich es mir auch nicht erklären, um ehrlich
weil,
zu sein.
Weil das Problem ist zu der Zeit, 2012, ich war in Mexiko-Stadt als Tourist und ich bin verlobt und mein Partner rief mich an, hier an der Universität, die suchen einen Deutschlehrer. Hast du Bock? Naja, das Problem war, ich war betrunken und ich so, ja, okay, ich komme morgen lang. Mhm. So, und dann bin ich dann am nächsten Tag dann hier hochgeflogen, hatte dann ein Jobinterview, das war ungefähr 10 Minuten. Mhm. Es war so wie versteckte Kamera. Ja, so der Direktor von der Universität sieht meinen Reisepass, alle Dokumente und dann kommen so nur noch 3 Fragen. Sind Sie Deutscher? Ja. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Okay, dann sehen wir uns morgen. Vielen Dank.
Leicht einfach hier anfangen zu arbeiten? Braucht man nicht irgendwie so Visa, Genehmigung?
Ja, braucht man. Braucht man. So, und ich hatte Glück. Also ich hatte Glück, weil ab Juni 2012 gab es strengere Regeln. So, das heißt, ab Juni 2012 musste man alle Arbeitserlaubnisse, also los Visas, außerhalb von Mexiko beantragen und dann auch außerhalb von Mexiko warten. Ich hatte Glück, weil ich habe es im April noch gemacht, 2012, und ich bin als Tourist reingekommen und konnte mein Touristenvisum als Arbeitsvisum in Mexiko verändern lassen. Also ich hatte noch Glück.
Okay.
Deshalb ging es eigentlich ziemlich ruhig.
Ja. Und dann warst du plötzlich Deutschlehrer, hast mit deinem Freund Mann dann zu dem Zeitpunkt schon hier in Juarez gelebt?
Nein. Nein, okay. Ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Fernbeziehung mit ihm, weil ich habe damals in Deutschland gewohnt, auf der Insel Amrum und habe als Schiffsmechaniker gearbeitet beim Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning.
Also erstmal, ich muss kurz mal den Hörern und Hörern sagen, dass du bist Jahrgang 87. Ich glaube, das
wird Nein, jetzt so 86.
86.
Danke, 86.
Das klingt jetzt schon nach einer Geschichte, als müsstest du, okay, da ist viel schon passiert in deinem
ist
Leben.
Ist es auch so. Naja, also so, und ich hatte dann eine Fernbeziehung mit ihm seit 2 Jahren. Und wir wissen ja alle, Deutschland, Mexiko, 10.000 Kilometer, eine Fernbeziehung auf Distanz. Easy. Hält nicht so einfach, sagen wir es mal so. Und dann... naja, und wo er mich dann halt eben im März 2012 angerufen hat, habe ich gedacht, okay, versuchen wir es. Zumal es dann auch einmal ein Test ist, ob die Beziehung auch wirklich geht, weil man ist dann das erste Mal wirklich zusammen. Mhm. So, wenn man sich sonst vorher nur 3-mal im Jahr sieht für einige Wochen. So, naja, dann bin ich dann halt hier angefangen im Mai 2012 und ja, Deutschlehrer. Ohne Spanischkenntnisse. Mhm. Ich habe kein Spanisch gesprochen, nur so das typische für das Touristen, ¿dónde es mi hotel? Also, ne, wo ist mein Hotel? 4 Bier bitte. Ne, und halt eben Donde es el Baño? Wo ist das Badezimmer? Als Tourist ausreichend.
Ja.
So, naja, und dann ging es dann los. Ja, mein erster Arbeitstag in der Universität. 3 Klassen, in jeder Klasse 30 Studenten und nur 2 sprechen Englisch. Der Rest nur Spanisch.
Aber dann bist du so ein bisschen gewesen, glaube ich, wie mein Russischlehrer damals in der Schule, der auch einfach von der ersten Sekunde an nur Russisch gesprochen hat und nie mit uns ein Wort Deutsch geredet hat. Und dann haben wir es irgendwie auch so gelernt.
Ja, sagen wir es mal so. Ich habe es eigentlich hier so gelernt. Ich sag mal so, auf der Straße.
Ja.
Auf der Straße. Permanent auf der Straße. Mein Partner hat nur gesagt, es ist dein Problem. Du bist jetzt hier in meinem Land. Viel Glück damit.
Ja.
So, und ich muss dazu auch sagen, ich habe zuerst Spanisch gelernt, aber Catalano.
Heißt?
Kommst du nicht mit weit.
Okay.
Weil, also das Spanisch aus Spanien ist komplett verschieden als hier.
Okay, also es wäre so, als würdest du Schweizerdeutsch lernen, um in Deutschland Deutsch sprechen zu wollen.
Genau.
Okay.
Oder
man versteht sich, aber man kann sich nicht richtig unterhalten.
Richtig.
Ja,
ja, und das war das. Und das waren die ersten 4 Monate das größte Problem. Zumal ich auch ein bisschen blind war, weil ich gedacht habe, naja, okay, Juarez, wir sind an der Grenze zu den Vereinigten Staaten, da sprechen sie alle Englisch, da brauchst du kein Spanisch. Zumal ich dann auch noch das Bild von meinem Englischlehrer im Hinterkopf hat mit dem Satz, Patrick, Englisch sprechen sie überall. Oh, und dann, wo ich dann hier war, gut, Juarez kannst du aus der Liste streichen. Klappt also nicht so. Und deshalb habe ich dann halt eben ziemlich schnell Spanisch gelernt. Naja, was heißt schnell? 1,5 Jahre, 2 Jahre.
Ja, und dann konntest du aber fließend?
Fließend in dem Sinne ein gutes Fundament, um mich zu unterhalten und dann halt eben auch, um alles selbstständig zu machen. So die ganzen Visa-Tramits, also mit der Immigration, Finanzamt, so die ganzen bürokratischen Sachen, dass ich das alles selber machen konnte. So das Basic. Und dann so, ja, jetzt nach 9 Jahren spreche ich eigentlich ziemlich gut Spanisch. Klar, auch ab und an hört man noch meinen deutschen Akzent raus und dann denken sie immer, dass ich sauer bin. Dann sage ich, nein, ich bin Deutscher. Ja, aber naja, ihr Deutschen, ihr sprecht doch immer so als, ja, so wie Adolf. Ich so, ja, ich sehe aber nicht aus wie Adolf und ich spreche auch nicht wie Adolf, tut mir leid.
Ja, so. Das ist jetzt auf der ganzen Welt wirst du ja eigentlich immer reduziert auf Michael Schumacher, Adolf Hitler und Merkel mittlerweile.
Ja, und Bayern München.
Genau, im Fußballverein.
Und Bayern München ist immer so, ja. Deutschland, Bayern! Ja, okay, ja.
So, 9 Jahre in Juarez, als Tourist hier reingestolpert. Die Liebe hat dich hergeführt.
Die Liebe, genau.
Warum bist du immer noch hier? Ich meine, du hättest die Liebe nicht auch mit nach Deutschland nehmen können?
Nein. Oder hätte ich schon, sagen wir es so, hätten wir schon.
Weil es ist einfach, also jetzt, ich bin jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben in Juarez. Es ist jetzt nicht so das Paris im Norden Mexikos. Es ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt, um es mal ganz sanft zu sagen.
Ja, also sei froh, dass du nicht gestern hier warst.
Was war denn gestern hier?
Ja, weil gestern hatten wir einen schönen Sandsturm und ich hatte die Sanddünen bei mir auf der Terrasse. Das war schön. Das war so wie Strandleben Sylt. Schön bei mir vor der Terrasse.
Wir sind ja schon ein paar Tage hier, habe ich miterlebt.
Gut. Ja. Naja, also um auf deine Frage zurückzukommen. Wir hätten es machen können, es wäre aber komplizierter gewesen. Weil mein Partner ist Zahnarzt und um in Deutschland arbeiten zu können, müsstest du erstmal Deutschzertifikat Goethe B2 haben.
Also fließend Deutsch sprechen.
Ja. Ja. Dann müsstest du einen in Deutschland finden, der dich einstellt. Ist genau wie hier in Mexiko.
Ja.
Ja? So, und dann müsstest du aber noch mal ein Jahr lang in Deutschland studieren, um dein mexikanisches Studium ins Deutsche umzuwandeln. So, das Problem ist aber, Zahnärzte oder das Studium in Zahnarzt ist eines der teuersten in Deutschland. Also da kostet ein Semester, sind wir mal so ohne Material, 40.000 Pesos.
4.000 Euro. 4.000 Euro.
Pro Semester.
Ja.
So, und das war der Stand 2012. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Und da kommt dann noch das ganze Extramaterial dazu und dann auch ist ja dann auch noch das Problem, nicht jede Universität bietet dieses Fach an. Das heißt, du musst dann eine spezielle Universität suchen.
Ja.
Wenn das dann wieder weiter weg ist von deinem normalen Wohnort in Deutschland, musst du dann eine zweite Wohnung finden, Miete bezahlen. Und wir wissen ja nun auch selber, in Deutschland der Wohnungsmarkt ist, ja.
Kommt drauf an. Cottbus ist, glaube ich, okay.
Ja, aber selbst da die Situation, wenn ich das nebenbei mal so in den Nachrichten verfolge, was auch Ausländer angeht, da würde ich ihn lieber nicht dahin schicken wollen.
Weißt du, wie traurig das eigentlich ist, dass du sowas sagst? Also wie traurig für Deutschland das ist, dass du sagst, ich bleibe in, also du bleibst natürlich nicht nur deswegen in Juarez, sondern dass du, ich fühle mich in Juarez wohler, weil ich weiß, in Cottbus kriege ich wahrscheinlich von Neonazis eins auf die Nase. Ja. Wenn man als gleichgeschlechtlich liebendes Paar mit einem Ausländer nachts spazieren geht. Und das ist schon eine sehr traurige Aussage. Für Cottbus, für Deutschland.
Das ist aber, ich sag mal so, das ist die Wahrheit.
Hm?
So, und ich habe selbst Studenten, die mich fragen, Lehrer, wie sieht es aus in Deutschland? Gibt es noch Nazis oder so? Und ich sage ganz einfach, ja, gibt es.
Ja.
Wir haben sie in der Politik mit den schönen Buchstaben A. Und wir haben sie überall, speziell, so leid es mir tut zu sagen, in den neuen Bundesländern.
Hm.
Da sind sie rigoros.
Das Lustige ist, bevor wir jetzt gerade darüber reden, wollte ich dir gerade sagen, wie froh ich bin, dass ich jetzt nach fast 14 Tagen endlich mal wieder mit einem Menschen spreche, der schöne, lustige und fröhliche Geschichten erzählt, der niemanden abgeknallt hat, der keinen Kokain dealt. Und jetzt reden wir auch schon wieder über sowas Düsteres.
Das ist hier das Leben. Das ist das Leben hier. Das ist leider so.
Das ist schwer für mich, das zu akzeptieren.
Ja, das war für mich auch zu schwer. Zumal, wo ich dann hier die ersten 4 Monate war, ich bin zur Arbeit gefahren und dann habe ich ein Auto überholt und man hat den Fahrer vor mir erschossen während der Fahrt. Das war hier 2012, das war normal.
Also du saßt im selben Auto oder?
Nein. Ich saß, also ich bin hinter dem gefahren. Oh, und dann habe ich nur ein anderes Auto überholt und ich habe mir dabei nichts gedacht. Dann hast du nur aus dem Beifahrerfenster eine Knarre gesehen, der hat den erschossen und ist weitergefahren.
Und da sagst du dir nicht, ich will nach Hause?
Nö.
Warum nicht? Das wäre für mich ein Moment. Also
ja, weil, ich sag mal so.
Oder?
Viele fragen mich, selbst heute noch, oder sagen wir es mal so, zur damaligen Zeit, 2012 haben sie mich gefragt, oder waren sie alle geschockt, dass ich nach Juarez gezogen bin? Weil wir wissen ja alle, Juarez in Deutschland ist eigentlich das Synonym für Drogen, Frauenmorde, Mafia, Korruption.
Kriminalität. Im Allgemeinen, also alles, was kriminell ist,
genau,
findet hier statt.
So, und das ist leider immer noch das Bild von Juarez. Und in manchen Regionen hier in der Stadt ist es auch noch weiterhin so. Aber ich habe mir damals auch schon für mich auch selber gesagt, solange ich mich in den Bereichen aufhalte, wo ich weiß, dass es sicher ist, kann mir nichts passieren. Solange ich weiß oder solange ich mit den Personen nichts am Hut habe, passiert mir nichts.
Und das ist wahr, also auch mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, egal ob Mexikaner oder aus Juarez, die Leute, wenn ich mich fernhalte von denen, passiert mir auch nichts, weil die wollen mich nicht umbringen. Die wollen nur das Geld oder die bringen Leute um, die Geld, die irgendwas schulden.
Genau.
Das ist so.
Oder die halt eben mit anderen Drogenbanden hier ums Territorium kämpfen.
So, das ist so das Übliche. Dieses, wenn ich zum Beispiel in Juarez jetzt war und ich weiß, ich fahre wieder zurück nach Berlin und setze mich in die U-Bahn und fahre U-Bahn und das ist ja für mich dann
U-Bahn
immer
U-Bahn so, haben wir hier nicht, also
kann ich weiß,
mal glücklich sein. oder schade.
Das ist aber für mich so ein Moment, wo ich realisiere, Alter, wir haben so krass überhaupt keine Probleme in Deutschland. Nee. Wie gehst denn du damit um, dass dein Leben, ist es nicht eingeschränkt hier durch all diese, du kannst da nicht hin, es ist 50 Grad in der Sonne am Tag?
Was heißt eingeschränkt?
Also so
das erste Jahr, das erste Jahr habe ich einen Koller bekommen. Einen Koller.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Kulturschrock, Koller. Ich habe mich mit meinem Partner mehr gezofft, als dass wir uns geliebt haben. Ich glaube, im ersten Jahr sind wir 25 Mal auseinandergegangen und 30 Mal wieder zusammengekommen. Also ja, war ein Koller.
Ja.
So dann auch so. Mein ersten Sommer hier, weiß ich noch wie heute, 50 Grad und mein Auto ohne Klimaanlage, wo du nur gedacht hast, warum hast du eigentlich diese scheiß Stadt gewählt? Und dann fiel dir dann, Liebe, Scheißliebe, so ungefähr. Naja, gut, aber...
mexikanisches Essen, spielt das auch eine Rolle? Weil ich finde, mexikanisches Essen, du darfst mich verachten, wenn ich jetzt was... Ich finde es eher schwierig.
Sagen wir es mal so, die erste Regel ist, wenn die Schwiegermutter sagt, es ist nicht scharf, es ist eine Lüge. Ja. Es ist scharf. Mexikanisches Essen habe ich mich eigentlich ziemlich dran gewöhnt. Das Einzige ist, wie gesagt, ich esse nicht so gerne scharf.
Ja.
Weil das Problem ist, wenn hier scharf ist, dann ist scharf. Dann hast du 3 Tage lang Sodbrennen und ich sag mal so, deine inneren Organe sind dann klinisch rein. Ja, also so ist das dann nicht. Und hier wegen, ja, Stadt, gut. Nachteil ist ja in der Stadt, wir haben nicht so viele touristische Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel in Mexiko-Stadt. Wenn du da bist, kannst du mal ins Stadtzentrum gehen. Du kannst außerhalb von Mexiko, in einer Stunde bist du in Puebla oder fährst zu den Pyramiden oder was auch immer. Also, ja. also da hast du mehr Möglichkeiten, deine Freizeit zu gestalten. Das Einzige, was wir hier haben, sind Bars.
Und ein Schornstein, der aussieht wie eine Zigarette?
Genau, Schornstein, der aussieht wie eine Zigarette. Ja, wir haben schönes großes X.
Das große X von dem Künstler?
Ja, dann haben wir ja ein historisches Zentrum, was etwas heruntergekommen wird, leider. Und wir haben Shopping Malls.
Ja.
So, das ist das Einzige, was du hier hast. Oder wenn du Freizeitaktivitäten haben willst, 1,5 Stunden außerhalb von Juarez, die Sanddünen von Samalayuca, ist auch mal was Schönes, aber bei 50 Grad in der Sonne muss ich da nicht
unbedingt. Und vermutlich hin. Macht man das so einmal alle paar Jahre.
Also ich bin ehrlich, ich war noch nie dort.
Okay, ist wieder Berliner, der nie auf den Fernsehturm geht. So ein bisschen...
Naja, sagen wir es mal so, bis vor 3 Jahren habe ich nur mit Stundenlohnbasis gearbeitet.
Ja.
Also heißt, du arbeitest nur die Stunden und du kriegst sie nur bezahlt.
Also arbeitest du eher, als dass du zu Dünen fährst?
Bis vor 3 Jahren, ja. Jetzt seit 3 Jahren, seitdem ich auch für ein Institut in Chihuahua arbeite, was Krankenschwestern Deutsch unterrichtet, habe ich jetzt einen festen Arbeitsvertrag mit sämtlichen Serviceleistungen, also Krankenversicherung, Rentenversicherung, ja. Urlaubsgeld, was ich vorher nie hatte. Und deshalb kann ich mir jetzt auch mal ein bisschen so Urlaub gönnen.
Was verdient man eigentlich in Mexiko? Also was ist denn so ein Gehalt für einen Lehrer, der einen wichtigen Job macht? Weil du hattest mir erzählt, du bringst diesen Krankenschwestern Deutsch bei, damit sie in Deutschland arbeiten können, in der Pflege.
Also,
was crazy im Übrigen ist, wenn man sich das vorstellt.
Ja, zumal ich auch kein Mediziner bin. Ja. Und wenn du dann erstmal so Medizinbücher dann liest, so, ja, gut, dass du heute schon mal gefrühstückt hast. Ja, und wo du dann auch die ganzen medizinischen Begriffe dann erstmal lernen musst. Und dann die ja dann, die meiste ja dann auch aus dem Latein kommt. Und dann stotterst du dir dann da was zurecht und dann die Studenten so Lehrer, sind sie betrunken? Nein, ich versuche gerade Latein zu sprechen, aber gut. Ja, was verdient ein Lehrer? Stundenlohnbasis, 10 Euro.
Okay, also als du noch als Stundenlöhner gelöhnt hast für Stunden.
Ja, so und jetzt für das Institut kriege ich 15 Euro die Stunde.
Was ja im Vergleich für Mexiko ein ziemlich gutes Gehalt ist.
Ja, ja. Ja, weil der normale Stundenlohn ist hier, ich glaube, 90 Pesos, 100 Pesos.
Ja, was umgerechnet?
Warte mal, das sind ungefähr, hui, das ist nicht viel. Das ist nicht viel.
Ich kann das auf meiner Uhr schnell machen.
Warte mal, das sind Cambio, also der, ich rechne immer 25.
4 Euro ungefähr, 3,79 Euro sind 92 Pesos.
Ja.
Ja, also nichts. Also nicht nichts, aber es ist sehr viel.
Also sagen wir mal so, ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland bekommt mehr.
Ja. Würdest du sagen, dass du mit diesen 10 bis 15 Euro die Stunde, da bist du ja Mittelschicht eigentlich.
Ja.
Du bist mexikanisch, das ist auch so, eigentlich, wenn man sich das vorstellt, das ist in Deutschland ein Studentengehalt. Also wir sitzen ja auch gerade in deinem Wohnzimmer oder ich weiß gar nicht, wie diese
Architektur.
Esszimmer. Es ist schön holzig, ich sehe sehr viel Holz.
Ja, also sagen wir es mal so, es ist nicht direkt mein Haus, es ist das Haus meiner Schwiegermutter, weil ich mir leider kein Haus kaufen darf in Mexiko, weil das verboten ist. Deshalb, und meine Schwiegermutter, die ist zurzeit in Mexiko-Stadt bei Verwandten.
Ja.
Urlaub für 3 Monate, ist für mich perfekt, habe ich meine Ruhe. Weil wir wissen ja, alle Schwiegermütter können etwas lästig sein. Deshalb... Ja, ist das etwas so in die Jahre gekommen? Also ich denke mal so 80er Jahre, 70er Jahre.
Es sieht so ein bisschen aus wie aus so einer amerikanischen Sitcom, so von der Inneneinrichtung her. Das sind so,
ja, so
Roseanne.
Ja, oder Friends
ja, genau.
In Mexiko. Algo de, ne? Finde ich super.
Und ich sehe zwei Dinge, die mich an Deutschland erinnern. Da ist einmal ein Räuchermännchen.
Habe ich von meiner Mutter. Ja. Habe ich von meiner Mutter zu Weihnachten
bekommen. Ein Weihnachtsmann-Räuchermännchen. Und vor mir stehen die guten dänischen Butterkekse. Aber ich glaube, hier sind es keine. Also, das sind genau die gleichen Kekse.
Aber die heißen nur halt eben auf Spanisch.
Gabi.
Nee.
Da steht Gabi, ganz groß.
Ja. Pass auf. Sortido Danes. Galleta Sabor de Mantequilla, also Kekse mit Buttergeschmack.
Und Danes ist wahrscheinlich dänisch.
Genau.
Ja.
Also schon kannst du Spanisch.
Ich sollte ja als Lehrer arbeiten.
Ja, genau, finde ich auch, super. Also wir können eher so, Lehrer können wir hier noch gut gebrauchen.
Das ist ja das Lustige, dass auf der ganzen Welt kann man ja als Lehrer arbeiten, weil wenn man einfach
Deutsch spricht. Aber nicht in Deutschland.
Nicht in Deutschland?
Nee, weil da muss man ja Sozialpädagogik studieren und
Pädagogik auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall auch was studieren. Gab es einen Moment, also du hattest gesagt, dass du das erste Jahr hast du einen Koller bekommen, es war alles anstrengend, der Sommer, die Gewalt auch, die du dann eben erlebt hast. Aber gab es sowas auch so, ich gebe auf, ich muss wieder zurück nach Hause?
Gab es auch.
Was ist da? Ist es partnerschaftlich gewesen oder war es die Stadt, die dich einfach ausgelaugt hat? Ich esse mal so einen Keks.
Ja, hau rein. Es war 2014 war das. Da habe ich, weil ich habe 2 Jahre von Montag bis Sonntag gearbeitet, 16 Stunden am Tag. Ohne Pause, ohne Ferien, ohne Wochenende, nichts. So, und ich war wirklich fast vorm Blackout.
Was hat dein Freund da gesagt, dass du so viel arbeitest?
Der hat es nicht verstanden.
Dass du so viel arbeitest?
Ja. Und ich habe ihm ganz einfach gesagt, ich sage ganz einfach, ich habe in Deutschland 1.800 Euro netto bekommen, was ungefähr 36.000 Pesos hier sind, also knapp 40.000 Pesos, und ich will meinen Standard halten.
Ja.
So, und das, und zu dem Zeitpunkt waren wir hier nur 3 Deutschlehrer. Also wir haben uns die Stadt förmlich wie die Mafia aufgeteilt. Das ist meine Maquila, also meine Firma, das ist deine Firma, du gehst da nicht ran. Okay, es ist deine. War so. So, und damals gab es ja genug Arbeit. Holy shit. So, und nach 2 Jahren war ich wirklich hier fast Burnout.
Mhm.
So, dann rief mich mein Chef an von Amrum, von meiner ehemaligen Firma, vom Wasser- und Schifffahrtsamt. Die wollten mich gerne zurückhaben. Und dann habe ich da mit meinem Partner darüber gesprochen. Und du, ich sage, was machen wir? Sag ich, weil ich bin ehrlich, ich sage, ich bin 2 Jahre hier. Ich reiß mir auf gut Deutsch gesagt den Arsch auf. Aber du kommst immer nur im Kreis. Du rennst immer nur im Kreis, aber du reißt dir wirklich den Arsch auf. Weißt du was? Ich sage, ich versuch's wieder in Deutschland Fuß zu fassen. Und dann baue ich mir da was auf. Und dann sehen wir zu, dass wir dich rüberkriegen.
Was ist denn das für eine starke Beziehung, die du da führst? Das ist ja total krass.
Ja, war es auch.
Ihr seid getrennt oder seid ihr zusammen?
Zusammen. Okay. Mein Partner arbeitet zurzeit in El Paso. Mhm. Er kommt aber jeden Abend immer rüber. Also gegen 22 Uhr ist er dann immer hier. Es kommt drauf an, wegen den Grenzübergängen, wie flüssig das ist. Aber gegen 22 Uhr ist er dann hier. Dann schläft er hier und haben wir Essen. Und ins Bett und schlafen. Das ist zurzeit unsere Beziehung aufgrund der Arbeit. Naja, und dann war ich dann eben 3 Monate in Deutschland. Hab halt eben versucht, wieder Fuß zu fassen. Aber hat dann auch nicht so geklappt. Weil dann aufgrund der Gegebenheiten, 2 Jahre Mexiko, die haben einen dann doch schon etwas geformt.
Wie haben die dich geformt? Also was hast du vermisst dann plötzlich, was dich hier wahrscheinlich genervt hat?
Ja, das ist so. Es ist eigentlich sehr komisch, wenn ich hier bin, vermisse ich eigentlich die deutsche Norm, so Pünktlichkeit, ne? Straßen, Autobahn, ey, weißt du, wie sehr ich die Autobahn vermisse? Hier kannst du 50 fahren, 60 fahren, ja, da wird der Motor gerade mal warm, so ungefähr, ne? So, und da, ja, so das habe ich so hier vermisst. Wenn du so, deutsche Pünktlichkeit. Und wenn du dann so Studenten hast, ja, Lehrer, ich komme 10 Minuten später. Und dann, wo du dann nur fragst, ja, 10 Minuten Mexiko oder 10 Minuten Deutschland? Und dann fragen sie mich mal, was ist der Unterschied? Ja, ich sage, 10 Minuten Mexiko sind 3 Stunden später und 10 Minuten Deutschland sind 5 Minuten. Ich glaube, ich nehme die 10 Minuten Mexiko. Ich so, gut, dann weiß ich Bescheid. Nee, aber so das habe ich, also das habe ich vermisst, wo ich dann hier war. Oder dann auch so deutsches Brot, so das. Na, doch das Übliche. Und wo ich dann in Deutschland war, dann hatte ich alles, Aber dann kam ich mit der Kultur nicht mehr zurecht. Dieses Strikte. Mhm. Und dann wurde ich, Alter, in Mexiko, da war alles viel ruhiger. So, manana, manana, morgen, morgen. Ja, was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe immer gleich auf morgen. Mhm. So, und nach 3 Monaten, ey Leute, nee, ich muss wieder zurück. Ich halte das hier nicht aus. Wieso?
Krass.
Ey ja. Leute, nee, kann ich nicht. So, und dann habe ich schweren Herzens wieder dann meine Arbeit dann halt eben wieder aufgeben müssen. Oder absagen müssen.
Was hast du da gemacht denn? Also was ist
Schiffsmechaniker.
Das heißt, du hast so an Dieselgeneratoren, Motoren
auf den Tonnenlegern, genau, so als Seemann gearbeitet. Ja. Ne, und das Traurigste war, weil ich das gemacht habe, mein alter Arbeitgeber hat mir alles zurückgegeben. Denselben Arbeitsvertrag, ja, wie ich abgehauen bin. Dasselbe Gehalt. Das dieselbe Wohnung, alles. Er hat mir alles wiedergegeben.
Ja.
Und ich habe nach 3 Monaten gesagt, tut mir leid, nein, ich kann nicht mehr.
Hattest du das Gefühl, das fühlt sich an so, als würdest du in dem, wenn du zu deinen Eltern gehst und deinem Kinderzimmer übernachtest, also du bist diese Person nicht mehr und dieses Gleiche, das ist ja genau gleich, als ich abgehauen bin.
Ja. Und das Kuriose ist, ich weiß, wo ich abgehauen bin, wie das war. Jeden Morgen denselben scheiß Witz gehört von den Kollegen, jeden Morgen dieselben dummen Sprüche und dann kommst du noch 2 Jahren an und es ist immer noch gleich, wo du denkst, okay, hier hat sich nicht wirklich was verändert.
Ja, mein Bruder hat mal als Ingenieur für einen recht großen Konzern in Deutschland gearbeitet und er meinte so, der Grund, warum er nicht, oder ein Praktikum hat er gemacht, nicht mehr dort oder nicht arbeiten wollte oder hat davon geträumt, dort dann übernommen zu werden, die haben ja jeden Freitag Kuchen gegessen. Und er meinte, es hat sich dann nach 2 Wochen war alles immer gleich. Und er hat dann so eine Angst davor bekommen.
Ja, so eine tägliche Routine.
Dass es bis ins Renteneintrittsalter so bleibt, dass er gesagt hat, nee, das halte ich nicht aus.
Nee, könnte ich auch nicht.
Ja.
Könnte ich auch nicht, no. Nee, aber so, und dann nach 3 Monaten hab ich dann mit meinem Chef gesprochen. Ich so, ey, ich sage, ich weiß, du hast alles in die Wege geleitet für mich. Vielen Dank dafür, aber nein, es geht nicht. Dann kam natürlich dann auch wieder noch Beziehung. Du vermisst dann natürlich auch schon mal was nach 3 Jahren, nach 3 Monaten. Und dann habe ich gesagt, du, Wolfgang, tut mir leid. Ich sage, ich muss wieder zurück.
Warte mal, dein mexikanischer Freund heißt Wolfgang?
Nein, mein Chef heißt Wolfgang und mein mexikanischer Freund oder mein mexikanischer Partner heißt Christian.
Okay.
Deshalb, und in den 3 Monaten habe ich ihn dann natürlich auch vermisst. Damals gab es ja noch Microsoft Messenger. Viele kennen das heute ja gar nicht mehr. Und selbst dann da diese Videonachrichten, die man sich dann gegenseitig geschickt hat, wegen der Zeitverschiebung, weil wir sind ja 8 Stunden in der Zeitverschiebung. Das ist nicht dasselbe. So, man vermisst ja dann auch mal die Geborgenheit. Man vermisst ja dann auch mal eine Umarmung.
Ja. Und bist du dann auch, also ich frage jetzt mal ganz kurz, bist du treu geblieben? Also man hätte sich auch eine Umarmung von jemand anderem holen können. Wir nennen es jetzt mal Umarmung.
Nein.
Ja.
Also ich bin ehrlich, Christian ist mein zweiter Partner im Leben. Ich habe bis jetzt nur 2 Partner im Leben gehabt und er ist mein zweiter und ich bin immer noch treu. Auch selbst hier, auch wo ich weiß, dass er in El Paso wohnt, wo ich ihn ja nicht kontrollieren kann, in dem Sinne, was er nach der Arbeit macht.
Ja.
Es ist einfach eine Vertrauensbasis da und die muss auch da sein.
Ich habe gerade das Gefühl, so wie du liebst, so lebst du in dieser Stadt. Also wenn du jemandem vertraust, so sehr.
Ich sag mal so, ich bin anders als die anderen deutschen Lehrer hier.
Wie sind die?
Die sind typisch deutsch. Die sind typisch deutsch. Zuerst ich und dann der Rest.
Ja.
Typisch deutsch. So, und ich habe mir aber, weil ich war auch so das erste Jahr hier. Und da war, und deshalb bin ich ja auch überall auch angeeckt.
Ja.
Weil, oder das Problem ist auch in Mexiko, du kannst den Mexikanern nicht direkt kritisieren. Mhm. Direkt ins Gesicht, was wir in Deutschland machen, so, ey, weißt du was, du bist ein Arschloch, du kannst nichts, du bist dumm. Kannst du hier nicht machen.
Was passiert denn, wenn man das macht?
Option A, du wirst den Tag nicht mehr überleben. Option B, du wirst den Tag nicht mehr überleben. Oder Option C, du wirst den Tag nicht mehr überleben.
Okay.
Also deshalb, und da musst du ziemlich vorsichtig sein, weil die Mexikaner, die sind so wie die Chinesen. Die mögen nicht ihr Gesicht verlieren.
Mhm.
So, und das erste Jahr war ich auch ziemlich deutsch. Und ich wollte meine Studenten wie Deutsche erziehen. Damit kommst du hier ganz und gar nicht weit, weil dann blockieren die. Dann sagen sie hier, fuck you, mach was du willst.
Ja.
So, und deshalb, ich bin eigentlich mehr so jetzt in dem Sinne, ich denke zuerst immer an die anderen. auch zuerst an meinen Partner oder zuerst meine Studenten und dann ich. Zum Beispiel, ich habe in WhatsApp, seit 9 Jahren arbeite ich an der Universität und ich habe von jeder Gruppe immer noch meine WhatsApp-Gruppe, von jeder Klasse, und die rufen mich auch häufiger mal an oder ich frage mich, ey Lehrer, ich habe das und das nicht verstanden. Können Sie mir das nochmal sagen? Kein Problem, machen wir.
Wie viele von denen, die du unterrichtest, gehen wirklich nach Deutschland und benutzen das Deutsch als Sprache, die sie bei dir gelernt haben?
Das Problem ist also, in 9 Jahren, ich habe, müsste ich jetzt mal oben gucken in meinem Buch, aber müssen ungefähr 500 Studenten gewesen sein in 9 Jahren. Mhm. Und davon, die meisten davon arbeiten in den Firmen, hier in Robert Bosch oder Continental, weil sie mit Deutschen dann zusammenarbeiten müssen. Und von den 500 sind zurzeit 60 permanent in Deutschland und leben und wohnen und leben und arbeiten dort. Und die benutzen es auch.
Was macht denn Bosch in Juarez und Continental? Also Continental stellt Reifen her und Bosch?
Nein, Continental, also ja, Continental stellt Reifen her, aber nicht hier in Juarez. Die machen hier Sensoren für Benzinpumpen und Tanks so. Und Robert Bosch macht auch Sensoren, aber mehr für den Motorenbereich, für die Einspritzung.
Ja. Ich habe heute gelernt, dass Mexiko der größte Produzent von Flachfernseher ist. Wusste ich nicht.
Wusste ich auch nicht.
Nee, und das ist so, wie es, man vergisst auch, dass Mexiko die 15. größte Wirtschaft ist in der Welt. Also man denkt immer so, Mexiko ist so ein
Bedrevos. Ja, aber das Problem ist ja, Wirtschaft gut und schön.
Ja.
Aber mit der aktuellen Lage hier mit dem Präsidenten sehe ich das ein bisschen schwarz.
Was heißt es? Also erklär uns als mir und den Hörerinnen und Hörern mal, was das bedeutet.
Gut, wir haben jetzt ja seit 2018, 2019, wir haben ja einen mexikanischen Präsidenten, López Obrador, oder wie sie ihn hier alle nur nennen, AMLO, ist ein Linkspopulist von der Partei Morena. Wir haben übrigens jetzt am Sonntag wieder Wahlen.
Auswärtige Amt schreibt im Übrigen zu den am Sonntag stattfindenden Wahlen, bitte verlassen Sie das Land oder bleiben Sie zu Hause, gehen Sie nicht in öffentliche Plätze, es ist gefährlich.
Ich bleibe zu Hause, ich habe meine Online-Klasse, ja. Und sonst hab ich noch mein mexikanisches Bier, das ist auch kein Problem. Nee, aber das Problem ist, er hat eigentlich ziemlich viele Firmen verprellt. Um das Geld in Mexiko zu investieren. Wenn ich jetzt nur jetzt mal zum Beispiel daran denke, er kauft sich eine Ölraffinerie in Texas, die verschuldet ist, nur um wieder zurückzugehen zur Ölproduktion, damit er den staatlichen Ölkonzern Pemex zu neuem Glanz verhilft. Oder er schließt die in, oder ja, er baut einen Militärflughafen um zu einem neuen internationalen Flughafen, wo jeder sagt, ey, du hast ringsherum nur Berge, das kann nicht gut gehen, er macht es. Er baut sich einen Zug in ein Tropengebiet, wo eigentlich in Yucatan, wo eigentlich immer Hurricane-Saison ist, wo ich denke, Leute, das kann doch nicht sein. So, und er investiert nicht in erneuerbare Energien, wo eigentlich überall die Zukunft ist und nicht mehr, also ich sag mal so, er verändert Mexiko 30 Jahre zurück, in die 70er, 80er Jahre.
Siehst, also du sagst es gerade sehr leidenschaftlich, so wie du diesen Präsidenten, ist das auch dein Präsident?
Nein.
Also sozusagen,
sagen wir es mal so, ja und nein. Erst einmal, ich kann nicht wählen, weil ich bin Ausländer und Ausländer ist es nicht gestattet, in Mexiko zu wählen. Und außerdem, ich mische mich nur so ungern in mexikanische Politik ein. Ich gebe mir meine Meinung darüber, fertig. Mhm. Der Rest ist in den Händen der Wählern. Aber um deine Frage zu beantworten, mein Präsident ist er nicht. In vielen Situationen nicht.
Aber
in einer Situation verbunden? Ja, weil er halt eben was für die Armen tut. Stipendien für die Kinder oder für die Schüler, damit die studieren können. Er versucht sie aus der Armut herauszuholen. Das ist gut. Finde ich super. Ja, top. Weil wir wissen ja alle hier in Mexiko, wenn die Schüler keine Zukunft haben, rutschen sie ab, Drogenzähne, und dann haben wir sie in den Straßen mit Drogengangs Und das ist dann die nächste Generation von El Chapo vielleicht oder so.
Ja.
Daher finde ich es gut, was er macht. Aber im andererseits, was er gegen andere macht, dass er die Opposition mundtot macht, dass er kritische oder dass er Kritik nicht akzeptiert oder dass er meint, dass die Kritik Lügen sind, da wollte ich auch sagen, Mensch. Und das Problem ist ja auch, ich sehe ihn mehr oder ich sehe ihn auf der gleichen, auf dem gleichen Niveau wie Donald Trump.
Nur andere Seite.
Ja, nur auf der anderen Seite der Mauer, so ungefähr von Donald Trump.
Na gut, er hat noch, also wenn du sagst, er kümmert sich um die Armen und die Kinder und er fördert, dann hat er wenigstens noch was Gutes.
Ja,
weil Donald Trump würde mir jetzt spontan nichts Gutes einfallen.
Ja, mich auch nicht so, aber so, das Problem ist, AMLO verbreitet auch Lügen. Oder zum Beispiel, was er so vor 2 Jahren gesagt hat, das zeigen sie heute und dann sagt er, das ist eine Lüge, das habe ich nie gesagt. So, wo ich sage, das hast du aber gesagt, hier, Video, siehst du doch. Deshalb, also, jeder Präsident hat seine Vor- und Nachteile. Also ich meine, das Gute ist auch, dass er etwas gegen die Korruption tut. Weil wir wissen alle, Mexiko ist auch ein Land, wo sehr viel Korruption herrscht. In jeder Lage, also angefangen von den Verkehrspolizisten hier bei den Verkehrskontrollen.
Bis hin zu den Gouverneuren der einzelnen Bundesstaaten.
Genau.
Ja, bis hin, es wird ja auch gesagt, bis hin zum Präsidenten, was man nicht laut sagen soll, aber es wird vermutet.
Kriegst du noch einen Kaffee?
Ja, vielen Dank, das ist der beste Kaffee, den ich seit 13 Tagen hier trinke. Er schmeckt wirklich außerordentlich gut. Es ist eine French Press, glaube ich, nennt man das bei uns.
Ja,
also so eine Drückkasse-Tasse.
Genau.
Die hast du, glaube ich, sah aus, als hättest du die von McDonald's geklaut, weil da stand so McCoffee irgendwie.
Ja, die ist vom Walmart.
Aha, gut, Walmart. Aber es schmeckt gut.
Also wenn du willst, ich habe ein Paket mexikanischen Kaffee für dich, ja, da kannst du dir den mitnehmen.
Nee, es reicht erstmal das. Wie lange hast du gebraucht, um dich an diese Kriminalität und an die Tatsache, dass es immer in dieser Liste von 1 bis 10 gefährlichsten Städte der Welt eigentlich hoch und runter rutscht? Und ich glaube 2011, 12, 13 war es ja auch noch heikel. Das war, ist ja jetzt erst etwas ruhiger geworden.
Ab 2012, 2013 wurde es weniger, ja.
Ja.
Aber jetzt, ich bin ehrlich, seit 1 Jahr, 2 Jahren, also speziell hier in der Stadt, steigen die Zahlen wieder.
Ja, das haben wir auch als Erfahrung gerade.
So, und das macht einen doch schon etwas nervös.
Also man gewöhnt sich nicht dran?
Ich gewöhne mich schon dran, aber man macht sich ja doch schon mal langsam Gedanken, weil ich habe dann auch mal hier mit Studenten gesprochen oder auch mal mit den Eltern von den Studenten, weil die haben das ja erlebt 2006 bis 2012, wo hier ja
4000 Leute im Jahr
oder noch mehr, also wo hier wirklich
Krieg,
der dritte Weltkrieg fast war, so ungefähr. Mit denen habe ich dann auch mal gesprochen über ihre Meinung, weil ich bin Ausländer und ich kannte das nicht. Und die sind auch langsam nervös, dass das wieder so dorthin rutschen kann.
Ja.
So, und ich bin ehrlich, ich habe darüber auch schon mit meiner Mutter gesprochen und ich habe auch gesagt, wenn das hier wirklich so passieren wird wie 2006 bis 2012, dann wirst du mich im nächsten Flieger nach Deutschland sehen.
Ja.
Also dann wirst du mich hier nicht wohnen sehen, weil ich bin ehrlich, so viel Respekt für mein Leben habe ich noch. Und dann nehme ich meinen Partner mit, der sagt, weißt du was? Oder ich
könnte der ein Asyl beantragen?
Nein,
okay.
Geht nicht. Nee, oder ich würde dann rüberziehen nach El Paso. Also Option A,
das El Paso. Das ist so irre, oder? Hier wird getötet und irgendwie 150 Meter weiter auf der anderen Seite ist Ruhe.
Jo.
Das ist so bizarr.
Ja, das ist leider so hier. Das ist so, das ist auch so, in El Paso sind die Straßen in perfekten Konditionen und hier einmal Regen und 3 Tage später hast du Schlaglöcher und brauchst im Jahr knapp 5-mal neue Reifensätze, so, weil die immer kaputt sind.
Ja.
Ist ja normal.
War deine Mutter schon mal hier?
In Mexiko ja, in Juarez nicht.
Warum hast du ihr nicht Juarez gezeigt?
Weil wir hier nichts haben, touristisch. Ja.
Moment, die Zigarette, die aussieht wie
ein Schornstein. Ja. Super.
Also es lohnt sich einfach nicht, touristisch.
Nein. Ja. Also ich bin ehrlich, das, was wir hier haben, die 5, 6 Sachen, die kannst du in einem Tag abhaken und dann bist du damit durch.
Ja.
So, und auch was sicherheitsmäßig angeht.
Also doch, dann würdest
ich, du... Also das, die Sache ist ja, ich kenne meine Mutter. Meine Mutter ist ja ein Kirchenfreak. So, weil 2012 war sie mit mir in Mexiko-Stadt und wir waren in Puebla, eine Stadt in der Nähe von Mexiko-Stadt. Puebla hat ungefähr 200 Kirchen.
Deine Mutter ist wirklich ein Kirchenfreak?
Ja.
Also so ein religiöser Kirchenfreak oder Kirchenfreak?
Kirchenfreak, um Kirchen zu sehen.
Nicht religiös?
Nee.
Okay.
So.
Das ist wichtig, muss man differenzieren, ja.
So, also Puebla hat 200 Kirchen. Wir haben 100 gesehen.
Oh, wie langweilig.
100 ja.
Kirchen?
Ja.
Also für, ich weiß jetzt also, nicht, ob du auch
und Kirchen weißt du, was das Schlimmste ist?
Nee.
Mein Partner war ja mit und er dann nur so wie so ein kleines Kind an dem Arm. Ich mag nicht mehr, bitte. Ich mag nicht mehr. Scheiß Kirchen. Und ich da so, Mama, da ist die nächste Kirche. Hier ist ein Café. Ich warte hier. Du gehst rein. Machst Fotos. Aber, naja, aber diese Kirche ist so, Mutter, jede ja. Kirche sieht hier gleich aus. Du hast drinnen 5 Kilo Gold, sagt, du hast die Jungfrau von der Guadalupe, Magdalena, Jesus Christus, am Kreuz hängend. Mehr hast du hier nicht. Nein, das ist, dieses anders. Geh rein. Ich so, Christian, warte hier, ich gehe mit meiner Mutter rein. Deutsche sind ja, guck. Mama, Jesus Christus am Kreuz, Gold, Maria, Guadalupe, ist das Gleiche, Holzbänke.
Bibeln mit dünnen Seiten drin.
Genau.
Kurze Exkursfrage, warum mag deine Mutter Kirchen so? Mein Vater ist auch großer Kirchenfan, der geht aber jetzt 200 Kirchen wäre zu viel, aber warum ist deine Mutter Kirchenfan?
Weiß ich nicht, vielleicht okay. So Barock-Freak-Kirchen. Ja. Ja. Meine Mutter wohnt ja in Lübeck.
Ja.
Vorher hat sie in Güstrow gewohnt, ist ja auch in der Nähe von Berlin. Etwas in der Nähe.
Ja.
Ne? Sie ist auch so ein Schlossfreak.
Das kann ich wiederum nachvollziehen.
So und vielleicht so Barock und so ja. Und alte Kirchen, alte Gemäuer, die ist so ein Freak. So mag sie gerne angucken und ist okay. Also ich, ja. Also ich bevorzuge lieber das, als wenn so irgendwie Heavy-Metal-Konzerte besucht, Wacken Open Air oder so.
Jetzt klingst du allerdings wie ihr Vater. Junge Dame, du gehst nicht aufs Wacken.
Genau.
Und war sie nicht neugierig und hat gesagt, ich möchte mal sehen, wo du wohnst, wie du lebst, ob es dir da gut geht, gibt es da genug Essen für dich? So, das gibt es gar nicht. Oder hast du ihr dann ganz streng gesagt, Mutti, das ist zu gefährlich für dich?
Nö, ich kann mich nur daran erinnern, wo ich dann hier hochgezogen bin. Na, erst einmal muss ich dazu sagen, meine Mutter war ja 2012 das erste Mal in Mexiko.
War das auch ihre erste große Reise? Oder
ja.
Okay.
Ja, und sie war ziemlich nervös.
Ja, verstehe ich.
Weil ich habe ihr die Tickets zu Weihnachten geschenkt. Als Weihnachtsgeschenk.
Ja.
Und ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie sie mich dann angerufen hat und dann so Schnappatmung. Ich so, Mora, was hast du denn? Ja, ich habe hier eine E-Mail bekommen. Ich so, schön. Ich bekomme 25 E-Mails. Ich sage, und das sind alle Spams. Was hast du denn? Ja, ich habe eine Flugbestätigung. Oh, ist doch schön. Wohin geht's denn? Nach Mexiko. Schön. Und? Ich bin noch nie geflogen. Ich so, Mutter, du bist geflogen. Ich sag, von Berlin nach Athen. Das sind 2 Stunden. Ich so, und? Ich sag, machst du 10 Stunden mehr, bist du in Mexiko. Wo ist das Problem? Ich rauche. Ja, dann würde ich mal anfangen, aufhören mit Rauchen, ne, Mutter?
Ja.
Naja, zu dem Zeitpunkt hat sie in Güstrow gewohnt und ich in der Nähe von Hamburg. So, und dann, sie wollte ja mit dem Auto nach Hamburg kommen und dann zusammen nach Mexiko. Ich so, nee, du fliegst von Berlin. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war noch Tegel, glaube ich, der Flughafen Tegel, glaube ich. Von Berlin nach Amsterdam und ich komme von Hamburg nach Amsterdam und dann fliegen wir von dort zusammen nach Mexiko-Stadt.
Ja.
So, naja, dann Amsterdam, meine Mutter war irgendwie Stone, ich glaube Morphium oder ich weiß nicht, die sah aus. Ich so, holy Scheiße, ist so, Mutter, bist du betrunken? Glasige Augen, so, nein, so modern, scheiße. Okay, das kann ja was werden, habe ich gedacht. Naja, dann rein, Flieger. Und meine Mutter war so wie beim König der Löwen, Shere Khan, mit den Händen so richtig schön festgekrallt am Sitz. Und schnapp, ist so modern, ganz Uche. Ich sag, passiert nichts. Ich sag, du weißt doch, wer hochkommt, fällt doch wieder runter.
Sehr hilfreich.
Ja, fand ich auch. Ich habe da nur gepennt. Ich so, Modern, ich sag, du kannst mich wecken, wenn die Minibar kommt, wenn das Essen kommt oder wenn wir abstürzen. Der Rest ist mir scheißegal. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Wir dann halt eben geflogen. Meine Mutter dann nach ein paar Stunden weckte sie mich. Ich so, was ist los? Stürzen wir ab? Ich sehe New York! Ich sehe New York! Ich so, Modern, wenn du aufsteigen willst, 50 Meter weiter ist die Tür. Du kannst springen.
Wir ist ja auch ein netter Sohn.
Ja, klar bin ich, ne? Ja, du, ich will meine Ruhe haben, ja, wenn ich fliege. Naja, dann Mexiko-Stadt angekommen. Modern, deutsche Kultur. War die Warteschlange für das Touristenvisa war etwas lang und meine Mutter brauchte Zigaretten und die wurde langsam aggressiv. So wie, ja, wie so einer, der alkoholkrank ist und wirklich hier...
Na, Sucht. Ja. Apropos Sucht, darf ich an meiner Geruch und, also keine Spuren hinterlassenden E-Zigarette ziehen?
Ja, mach doch hier.
Nee, warte, das hier, ne? Das ist die zu laute.
Ich hab das ist was?
Ja, die knistert zu laut. Hier.
Das ist ey, sagst du mir jetzt etwa, es gibt leise E-Zigaretten und laute E-Zigaretten? Das ist hier genau... Wie hier in Mexiko, es gibt weibliche Bananen und männliche Bananen.
Gibt es wirklich?
Ja.
Und was ist der Unterschied?
Ja, die männlichen Bananen, die frittieren sie und die weiblichen Bananen, das sind die normalen Bananen, die wir im Supermarkt kennen, die wir essen. Also
weibliche Bananen sind süß, männliche Bananen, diese Platana oder so heißt das, glaube ich. Ne? Ja. Das schmeckt ja sehr gut im Übrigen, diese gebratene Banane. Weiß nicht,
habe ich noch nie gegessen.
Da habe ich dir was voraus.
Oh, das ist ja gut.
Aber zurück zu dir. Also sie kommt in Mexiko an,
sie schmuggelt sich vorbei. Und dann hat sie so einen Sicherheitsmann angemacht. So, der hat uns dann da schnell durchgewunken zu dem mexikanischen Bereich für die Visen. So, und dann Koffer, Kofferausgabe, Checkpoint, so Ultimo Check. Und dann, habe ich ein Taxi gerufen. Ein Taxi. Und dann so, wo ist meine Mutter? Und dann habe ich super, Alter, du bist 2 Stunden in Mexiko und deine Mutter ist schon verschwunden. Das kann ja was Gutes. Und das Problem ist, meine Mutter ist 1,5 Köpfe kleiner.
Okay.
Und das Problem ist, die meisten Mexikaner sind ja so groß.
Ja.
Ist ja super, ne? Und dann Gartenzwerg, such mal Gartenzwerg, so ungefähr, ne? Ja, du, die stand draußen und hat geraucht. Ich so, Mutter, du kannst hier nicht rauchen. Wieso? Ich bin Deutsche. Ja, aber hier ist Mexiko. Ich sag, und der Raucherbereich ist 500 Meter weiter in dieser Ecke. Bitte, geh 500 Meter, weil ich will hier keine Probleme haben. Wenn sie dich abführen in den Knast oder du eine Strafe bezahlen musst, ich kenne dich nicht. Du bist nicht meine Mutter.
Wie lange wart ihr im Urlaub? 14 Tage oder?
Meine Mutter war 10 Tage, also knapp 14 Tage.
Ja.
Und ich bin ja dann, danach bin ich ja gleich dann hier nach Juarez geflogen.
Also sie ist zurück nach Deutschland.
Ja, und das musste ich ihr erstmal erklären.
Ja.
So, ich so... Das Problem ist ja auch, meine Mutter kann ja kein Englisch. Also sehr schlecht.
Ja.
Und dann so, Mutti, setz dich mal dol, ne? Setz dich mal hin. Ich muss dir mal was sagen.
Ja.
Und dann sieht er so, ach du Scheiße. Hast du in den 3 Tagen in Juarez geheiratet? Nee. Aber wenn du willst, kann ich das noch machen. Nein, nein, ich so, gut, dann nicht. Ich sag, das war für mich ein One-Way-Fly.
Ah.
Und dann, One-Way-Fly, was ist One-Way-Fly? Ich so, ja, One-Way ist nur ein Weg und Fly ist Flug. Und dann so komplex, also fliegen wir von Mexiko direkt zurück nach Hamburg. So, nein, du fliegst alleine zurück und ich bleib hier. Sohnemann, das ist der beste Witz, den ich jemals gehört habe. Ich so, Mutter, siehst du mich lachen? Nein, dann weißt du, dass es kein Witz ist. Ja. Ich brauche einen Tequila. Oh, kannst du ruhig einen bestellen. Also ich trinke einen mit
dir. War sie nochmal da nach dieser Einreise? Oder?
Nein.
Okay.
Nein, weil es hat zeitlich eigentlich nie immer mehr geklappt.
Vermisst du deine Mutter?
In Situationen, ja. Also zum Beispiel Weihnachten.
Ja, wofür sind Muttis eigentlich da? Das ist eine grundsätzliche Frage, die ich dir stelle. Also was ist gut an Muttis?
Muttis sind eigentlich, oder ich sag mal so, jede Mutter ist für uns eigentlich immer im Herzen da, die uns eigentlich immer Geborgenheit gibt, auch bei größeren Distanzen. Und ist eigentlich ein Fundament des Lebens. Das ist eigentlich für mich eine Mutter. Es ist eigentlich das Fundament des Lebens. Ich meine, jede Mutter hat uns großgezogen. Wir hatten positive und negative Situationen mit unseren Müttern. Wenn ich mich nur an den Satz immer dran erinnere, Sohn, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann kommt der große Müllsack und da fliegt alles in den Müll. Jeder kennt den Satz.
Ich glaube, alle Mütter machen
das. Ne? Und dann kennen wir ja auch alle und dann räumen wir irgendwie alles schnell in den Kleiderschrank, schließen den Kleiderschrank ab, ungefähr so, dass das keiner sieht.
Ich hab's einmal provoziert, ich wollte wissen, was passiert, wenn ich nicht aufräume. Und dann hat meine Mutter tatsächlich, ich hatte so eine Art Ost-Lego, das waren so russische Buchstaben, die man so auf so eine Platte machen kann. Und die hat meine Mutter dann tatsächlich aus dem Fenster geworfen. Und das war so inmitten von Berlin, 4. Etage.
Du, das ist schön, das kommt an.
Ja, Mutti, liebe Mutti, ich hab dich trotzdem lieb.
Ja, danke.
Meine Mutter hört nämlich sehr gerne diesen Podcast.
Das ist so für mich meine Mutter.
Ja.
Also, ich bin auch immer noch dankbar, dass ich sie habe. Und ich meine, wir telefonieren einmal im Monat via Skype. Und dann sind wir so wie Kaffeeklatsch bei Michael. Ungefähr so 2-3 Stunden Skype, Kaffee und dann schnacken wir über Gott und die Welt.
Ist aber irgendwie schön, dass das geht.
Ja, also in der heutigen Zeit, ja, wenn ich mal so vielleicht zurückdenken würde, in den 80er Jahren oder so, wo du nur mit Briefe schreiben, wo du dann erstmal 3 Monate warten musst, bis du eine Antwort kriegst, so ungefähr, würde ich es, glaube ich, nicht machen. So, und deshalb.
Dass deine Mutter dich so leben lässt hier in Mexiko, dass sie da nicht Einspruch erhebt, dass du musst bitte in Deutschland leben bei mir.
Nein, ich habe ihr das ganz einfach, wo ich ihr das dann erzählt habe, sie hat dann nur einfach gesagt, Sohn, du bist alt genug, du wohnst nicht mehr zu Hause, du bist über 18 Jahre, du musst wissen, was du willst, ich kann dir nur Ratschläge geben.
Ist sie traurig, dass du hier bist?
In manchen Situationen ja, ich merke das speziell Weihnachten und auch Neujahr. Weil sie mir eigentlich dann immer schon einen Tag vorher Weihnachten wünscht und dann immer schon das Handy abschaltet und so, das weiß ich so.
Oh, das ist aber tatsächlich offensichtlich, tut es wirklich weh.
Ja, und das Problem ist ja auch, jetzt aufgrund der Pandemie, ich wollte eigentlich schon 2019 rüber nach Deutschland für Weihnachten und Neujahr. So, und dann kam die Pandemie.
Ja.
So, letztes Jahr konnte ich auch nicht. Und gut, jetzt bin ich geimpft seit Donnerstag. Ich habe meine Impfdosis endlich mal bekommen.
Herzlichen Glückwunsch. Uff. Was gibt's denn in Mexiko?
Wir haben verschiedene. Wir haben so.
Ihr habt, glaube ich, China habt ihr, ne?
Ja, genau. Ich hab so ein chinesisches bekommen.
Also, Sinovac.
Ja. Nee.
Nee?
CanSino.
Das klingt wie ein Bier.
Ja.
Ja.
Eine Dosis.
Reicht eine oder brauchst du noch eine zweite?
Die sagen eine Dosis, aber ich vertraue dem mexikanischen Gesundheitssystem nicht.
Das war im Übrigen ziemlich beeindruckend, wenn du hier durch Juarez fährst, gibt es so Open Air, diese Impfzentren.
Ja.
Und dann, da habe ich zum ersten Mal wirklich realisiert, das ist wirklich eine weltweite Pandemie.
Ja.
Man sieht nur diese organisierten, ordentlichen Aufnahmen aus diesen deutschen Impfzentren, wo so hier Spritze, App und fertig.
Ja.
Und wenn du das dann so siehst, klar, du musst halt auch in Juarez die Leute durchimpfen.
Ja.
Und das ist dann so.
Zum Beispiel, jetzt sind wir zum Beispiel in der zweiten Dosis für 60 plus. Und die bekommen AstraZeneca.
Gut. Ja, den habe ich auch bekommen.
Und?
Ja,
Nebenwirkungen?
Ich bin dann danach positiv getestet worden auf Corona. Also ich habe mich in Syrien mit Corona angesteckt. Dann Montag wieder in Berlin. Ach, ich hole mir mal schnell meine Impfung ab. Habe die Impfung bekommen. Und Mittwoch war dann mir so, oh, mir so, mir ist ja, mir ganz elend ist mir und das ist ja krasse Nebenwirkungen von dieser Impfung. Mache einen Schnelltest, positiv. Muss mich aber in Syrien angesteckt haben. Habe jetzt sozusagen AstraZeneca und genug Antikörper in meinem Körper von dieser durchgemachten Erkrankung. Wie war denn Corona in Juarez generell? Also hast du viele Leute mitbekommen bei dir in der Schule oder so, die sich infiziert haben?
Speziell die Krankenschwestern.
Logisch.
Die ich unterrichte. Und das Schlimme ist ja, die mussten weiterarbeiten.
Uiuiui.
Die mussten weiterarbeiten, weil die Arbeitgeber haben gesagt, wenn du nicht weiterarbeitest, fliegst du raus.
Also haben sie schön weiter angesteckt auch wahrscheinlich, ne?
Ja. So, und ich hatte wirklich, also die 20 Krankenschwestern, die ich unterrichte, 15 waren mit Corona.
Hattest du's?
Nein.
Okay.
Ich bin ja hier seit März letzten Jahres Also seit 15. März ja. mache ich ja Homeoffice oder Homeschooling, Homeoffice-Schooling. Und seitdem bin ich permanent zu Hause. Also ich
Macht das nicht verrückt?
Also sag ich mal so, du musst ein Hobby haben.
Was ist denn dein Hobby? Das wollte ich sowieso fragen. Was hat man für Hobbys, wenn man in Ruhe reist? Du musst doch, jeder muss hier ein Hobby haben, glaube ich.
Ja, normalerweise gehe ich immer gerne angeln, aber hier kannst du ja nicht angeln. Vielleicht illegale Immigranten, aber das passiert hier nicht so gut. Nee, aber ich bin so ein Pflanzenfreak, das habe ich von meiner Mutter.
Ja?
Ja, also mein Garten, ich habe oben eine Dachterrasse, wo ich ein bisschen Garten habe. Und jetzt mache ich gerade so einen Sichtschutz aus Holz.
Ja.
Damit mir mal die Nachbarn nicht auf die Terrasse gucken. Damit er auch mal ein bisschen Privatsphäre hat.
Ne? Ja, außerdem, da du ja aus Cottbus kommst, dann musst du dich ja sowieso nackt sonnen hier. Das musst du ja einfach. Ich glaube, man kann hier 5 Minuten sonnen, dann ist man verbrannt.
Ich sag mal so, als ich angefangen habe, den Sonnenschutz zu machen, ich hatte an einem Tag, mein Rücken war rot, du hättest mich an die Straße stellen können und ich hätte als rote Ampel agieren können.
Das also so, Pflanzen ist dein Hobby?
Ja, Pflanzen und normalerweise Modellbau. Also Schiffe.
So Flaschenschiffe?
So diese Plastikschiffe, diese von Revell.
Das finde ich ultimativ süß. Ich dachte, dieses Hobby existiert gar nicht mehr. Ich dachte, nur noch so 100-jährige Männer basteln.
So, aber das Problem ist, du kriegst hier nichts mehr.
Ja. Also, hast du jetzt ein Zimmer voller Schiffe hier auch?
Nein, ich würde ja gerne, ja. Aber das Problem ist, zum Beispiel, wenn ich mir was bestellen würde, dann müsste ich es aus Deutschland bestellen.
Ja.
Wie zum Beispiel Amazon Deutschland. Was ich ja auch einmal im Monat mache und mir deutsche Filme hole, damit ich meine deutsche Sprache nicht vergesse. Mhm. Und dann nach Mexiko schicken lasse. So, das Problem ist aber, wenn das Set in Deutschland bei Amazon, ich sag jetzt mal 40 Euro kostet, was ungefähr hier 1000 Pesos sind, mit Transport hier rüber, da bist du eben mal bei 4000 Pesos.
Okay, also das heißt 3000 Pesos Transportkosten.
Ja, das sind ungefähr 200 Euro in total. Oder sagst du, du bleibst lieber bei deinen Pflanzen, das ist billiger. Also ich würde gerne wieder meine Modellschiffe bauen und dann auch schön mit...
Ich werde dir als Bezahlung für diesen Podcast, als Danke für diesen Podcast, werde ich dir, wenn ich wieder in Deutschland bin, ein Modellschiff. Du musst mir nur sagen, was du willst, nicht, dass ich dir irgendwie so irgendeinen Panzerkreuzer, den du schon mal gebaut hast, oder ich weiß nicht, militärische Sachen oder zivil?
Ich bin eher so der klassische Militär.
Okay.
So Dampfregatten, so Algo. So
von okay, sagst du mir Bescheid, ich schicke dir eine. Okay,
oh, wäre super.
Ja, mach ich.
Gut. Juhu. Nee, aber so, das mache ich eigentlich normalerweise. Das ist eigentlich immer mein Hobby. Und dann halt eben, ja gut, meine Hunde, die ich halt eben draußen habe, meine zwei Hunde.
Das eine war ein richtiger Chihuahua, ne?
Ja.
Ja, also die kommen ja von hier.
Ja.
Ja.
Und das andere war so ein Golden Retriever. So ein, also ist ein Mix zwischen Golden Retriever und Chihuahua, irgendwie so ein kleiner Golden Retriever.
Fährst du eigentlich auch manchmal rüber nach El Paso, um so ein bisschen westliche Welt zu bekommen?
Nein.
Du könntest ja easy mit dem deutschen Pass rübergehen. Nein,
kann ich nicht. Ich müsste ein Touristvisum haben. Weil ich in Mexiko wohne und arbeite.
Deshalb das ist genau, schwer?
Nö, kostet $10. Kostet mich eine Stunde warten in der Schlange und vielleicht nochmal eine Stunde dem netten Grenzbeamten beschreiben, warum ich rüber will.
Ja, so. Hast keinen Bock.
Nee.
Ist krass, weil ich meine, da drüben...
Das Problem ist aber auch, für mich viele Amerikaner agieren arrogant. Ich bin ehrlich, ich wohne 9 Jahre hier. In 9 Jahren war ich 3-mal in El Paso. Aber auch wirklich nur, weil ich es wirklich musste.
Ja.
Weil mich mein Partner dazu gezwungen hat. Oh, scheiße. Okay, dann. Okay, rüber machen. Mach ein schönes, fröhliches Gesicht. I love El Paso. Ja. Yeah. Deshalb also, es ist nicht meine Welt. Klar ist es schöner, speziell, wenn ich mal da bin, dann auch mehr zum Shoppen.
Ja.
Für Kleidung, weil da die Qualität besser ist als hier.
Und günstiger. Das hat mich total...
In manchen Situationen, ja. In manchen Situationen, ja, aber...
Das hat mich total überrascht, weil und der Journalist, mit dem wir arbeiten, der meint, der geht rüber nach El Paso, weil viele Dinge sind günstiger, weil in Juarez ist alles... Also bestimmte Sachen sind einfach teurer als in anderen Städten in Mexiko.
Ja. Das ist wahr.
Ist normal. Also ich dachte mal, das wäre so eine Kombination wie so Frankfurt oder... Und diese und
Frankfurt Main,
El Paso ist Frankfurt Oder und hier, wie heißt denn, ich habe vergessen, wie die Stadt, diese polnische Version dann von Frankfurt Oder, weil das ja auch so eine Stadt ist, wo einfach die Oder durchläuft und du hast eine polnische Seite und eine deutsche Seite und eine Brücke führt rüber.
Genau,
und dann
oder wo ich noch bei meinen Großeltern immer war, die andere, wo ich war Guben oder Forst, irgendwie da in der Nähe von Cottbus. Mhm. Guben oder Forst? Und ich weiß, Guben
kenne ich, Forst sagt mir nichts.
Oh, gut, war. Dann war es Guben. Und ich weiß, da sind wir immer rüber und meine Eltern haben mal so ein scheiß Gartenzwerg geholt, weil wir hatten so einen Nachbarn, der uns immer spioniert hat, so typisch deutsch, ja, aus dem Fenster gucken, was wir denn machen. Und dann haben wir so einen Gartenzwerg genommen, der die Hose runterlässt und den Stinkefinger zeigt. Und den haben wir schön so platziert. Das
ist richtig schön passiv-aggressive deutsche Nachbarschaftskultur.
Ja, da muss das auch sein. Und ich bin ja auch noch am Überlegen, vielleicht könnte man sowas auch oben machen für meine Nachbarn auf der Dachterrasse. So.
Starren die da immer rüber auf deinen Teil?
Naja, das Problem ist, direkt nicht, aber 2-3 Straßen weiter, ja, können die dann direkt bei mir drauf gucken. So, und ich habe das ja dann häufig mal so, wenn du dann mal arbeitest, dann mal nur mal so mit freiem Oberkörper und dann siehst du dann so, da so Personen so aus dem Fenster gucken mit einer Tasse Kaffee, so, ja, ne, typisch vielleicht so berlinerisch Fensterbank Kaffee und ne, gucken, was denn hier so passiert in der Straße. Aber so gucken die mich dann, ja, an und ich winke dann immer und dann schließen sie ganz schnell die Vorhänge von den Fenstern und dann sehe ich sie nie wieder. Daraufhin habe ich gedacht, weißt du was, jetzt in der Pandemie fängst du mal an, da oben mal was zu bauen, damit du ein bisschen mal deine, ja, Privatsphäre hast.
Also weltweit, die Leute werden zu Heimhandwerkern, wenn Pandemie ist. Also ich glaube, ja, alle basteln irgendwas.
Ja, weil du musst dich beschäftigen, ja, weil du wirst verrückt.
Wie wirst du hier in der Nachbarschaft generell so, du bist ja bestimmt total der Kauz hier.
Nö.
Ein Deutscher?
Eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis mit den Nachbarn. Also klar gibt es auch mal Reibereien.
Ja. Was sind denn in Mexiko so für Reibereien?
Das ist was, ja, zum Beispiel
jetzt, also in Juarez speziell.
Zum Beispiel jetzt letztes Wochenende, mein Nachbar hat bis um 4 Uhr morgens Party gemacht, auf einen Sonntag, was faszinierend ist, wenn du weißt, dass du um 5 Uhr morgens deine erste Klasse hast. Und weißt, okay, eine Stunde Schlaf, ein Zombie sieht sexier aus als du nach einer Stunde Schlaf.
Ja.
So, dann gibt es noch ein paar Reibereien. Oder wenn sie hier einfach deinen Parkplatz direkt, ja, vom Haus benutzen, oder gibt es auch noch ein paar Reibereien. So, aber kleine Nachbarschaftskonflikte.
Hattest du persönlich mal Kontakt oder einen Berührungspunkt mit den Kartellen?
Nein.
Nie?
Nie. Nie.
Also auch nicht durch die Schule, weil mir wurde erzählt, dass egal, was du eigentlich in Juarez machst, du kommst immer irgendwie, berührst du es. Also jetzt, ich weiß, wenn du Krankenschwestern Deutsch beibringst, kann ich mir schwer vorstellen, dass du da irgendwie...
Also nie. Nie.
Hast du dich darüber informiert? Hast du dir Geschichten erzählen lassen von den Kartellen? Was möglich ist? Die Kohle, die man verdienen kann?
Ja.
Was macht das mit dir, wenn du dann das hörst? Die reichen Typen, die Gewalt, dieses...
Ich sag's mal so, es ist verlockend.
Wirklich verlockend.
Ja, wenn du dann mal so hörst, ja, fährst du nach Chihuahua? So zum Beispiel, ich bin ehrlich, die haben mir einmal angeboten, Drogen zu transportieren von Juarez nach Chihuahua. Mhm. Also der Hauptstadt, auch vom gleichnamigen Staat, sind knapp 300 Kilometer. Und die haben mir $3,000 angeboten.
Das ist auf jeden Fall...
Das sind 50.000 Pesos, das ist ein Monatsgehalt, eben mal so für 3 Stunden Autofahrt.
Wie ist da der Kontakt entstanden? Also wie haben die dich auf der Straße angesprochen, oder?
Nö, aber so von Freunden über Freunden.
Ja.
So. Klar ist es verlockend, aber da sage ich auch, weißt du was, ich bin 9 Jahre lang gut gefahren,
ja,
mit keinem Kontakt zu irgendwelchen Kriminellen haben und ich sag mal so, nach 9 Jahren fangen wir damit auch erst gar nicht erst an.
Hast du deinen Partner gefragt, soll ich das mal machen? Davon können wir schön in den Urlaub fahren? Oder hast du das selbst für dich entschieden?
Der weiß es gar nicht, dass man mir das angeboten,
okay,
hat.
Okay.
Der weiß, ja, es gar nicht.
Es ist, glaube ich, gefährlich. Also allein das, ja, Angebot ist schon nicht, ja, ganz ungefährlich.
Ja, deshalb. Und naja, sagen wir mal so, der Kumpel kam dann, willst du dir schnell Geld verdienen?
Ja.
Und wenn du dann nur schon hörst, schnell Geld verdienen, dann weißt du gleich, du sollst weißes Backpulver oder anderen Kram transportieren.
Ja. Und das ist ja dann meistens auch gleich ein Kilo. Das ist ja nicht irgendwie, du sollst so ein Tütchen mit einem Gramm drin transportieren, nee, sondern
das ist dann ja so ein Ziegelstein. Hier, ja, Ziegelsteine, ja, genau. Deshalb, ja, und dann, wo du dann das, ja, schnell Geld verdienen, dann schrillen bei mir eigentlich schon die Alarmglocken, dann weißt du eigentlich gleich, Drogentransport, nein, danke. Und da habe ich gesagt, du, weißt du was, ich will mit dir nichts zu tun haben oder mit deinen Freunden, bleib unter euch.
Ja.
Ich habe 9 Jahre lang keine Probleme gehabt. Ich bin 9 Jahre lang hier sicher zu Hause. Ich kann sicher auf der Straße gehen, ohne dass mir was passiert. Und ich fange jetzt damit auch nicht an, nach 9 Jahren.
Muss man, also nicht nur du, sondern müssen die Leute, die in dieser Stadt leben und natürlich du, die Augen verschließen, um dieses, das, dass man das nicht sieht, was hier eigentlich passiert. Diese vielen Tode, jede Nacht Tote.
Ja. Sagen wir es mal so, verschließen kannst du es nicht. Die Augen kannst du nicht verschließen, aber man stumpft ab.
Wie hast du gemerkt, dass du abgestumpft bist? Also
ja, wenn du jeden Tag, jeden Abend dann die Nachrichten siehst hier und dann, ja, heute 10 Tote, am nächsten Tag 8 Tote, am Wochenende 14 Tote, man stumpft ab.
Ja.
Man stumpft ab, man sagt, ah, okay, schon wieder einer mehr. Ja gut, dann haben wir wieder mehr Platz für Mieten oder was auch immer, aber man stumpft ab, man stumpft wirklich ab. Wo ich das erste Jahr hier war und du siehst dann jeden Abend dann die Liste, wo du dann denkst, okay, 10, 15, mhm. Okay, Monat 2012, Monat April, 500 Tote oder so.
Das ist so schwer zu verstehen, 500 Tote in einem Monat.
Das ist so, wo du dann echt so denkst, gut, ja, 500 Tote.
Ja.
Das sind knapp 15 am Tag. Ja, etwas mehr als 15 am Tag. Das ist gut, dass ich noch lebe, so ungefähr. Ne?
Du hast ja vorhin gesagt, dass wenn es hier eskaliert, die Situation, bist du sofort im Flugzeug und holst deinen Partner zurück, also mit dir dann.
Ja.
Wenn es nicht eskaliert, kannst du dir vorstellen, hier alt zu werden?
In Juarez nicht, aber vielleicht in einer anderen
Gegend. Aber in Mexiko.
Ja. Weil hier, viele fragen mich auch, oder selbst meine Studenten, weil selbst die können es nicht verstehen, warum ich in Mexiko wohne, weil jeder träumt, in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten zu leben oder Kanada. Ja. Und dann kommt so ein verrückter Deutscher und kommt von Deutschland nach Mexiko, in so ein dritte Weltland so ungefähr.
Selbst die Mexikaner im Übrigen reden von ihrem Land als dritte Weltland, das fand ich ganz interessant.
Was ja auch ein bisschen so...
Okay. Ey, du musst hier in Juarez, du musst ja einfach nur wirklich mal ein bisschen weiter rausfahren und da sind wirklich Wellblechhütten.
Ich weiß. Und, ja, stimmt, naja.
Dir muss ich es nicht erzählen, aber ich habe es den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts gerade erzählt.
Die fragen mich ja auch häufig, warum?
Ja.
Und dann sage ich denen ganz einfach, ich sage erstmal, der Unterhalt. In Deutschland ist alles teuer. Ich habe in Deutschland 1.800 Euro netto verdient. In einem Job.
Ja.
Vollzeit. So, ich habe 1.200 Euro Miete bezahlt. Ohne Extras. Ohne Strom, ohne Wasser.
1.200 Euro ist aber ordentlich. Was hast du dir für einen Palast geleistet?
Das war ein Zimmer-Apartment, 35 Quadratmeter auf der Nordseeinsel Amrum. Und das war schon das Billigste. Ja. So. Dann kommt noch der ganze Unterhalt von der Wohnung. So, dann bist du eben also auch bei 300 Euro.
Ja.
So. Und dann denk mal, Supermarkt. Also unter 100 Euro, 150 Euro pro Woche kommst du auch nicht aus dem Supermarkt raus. Und dann hast du nur das Nötigste eingekauft. Ja. So, und ich bin ehrlich, ich habe in Deutschland, wo ich dann noch in Deutschland gewohnt habe, ich hatte nachmittags einen Zweitjob. Ich habe in der Küche als Hilfskoch gearbeitet, 10 Jahre lang auf der Insel und habe nochmal dasselbe Geld bekommen, damit ich überhaupt ordentlich leben kann. Damit ich mir mal Kleidung kaufe, damit ich mir mal Reisen leisten kann.
Nach Mexiko. Die dein Leben verändert hat.
So ungefähr.
Ja.
Nee, aber so, dann, ne?
Ja.
Oder wenn du dir doch heute jetzt mal die Spritpreise anguckst, was habe ich heute gesehen? 1,55 Euro der Liter in Deutschland. Hier bezahlst du 80 Cent.
Ja.
So. In Deutschland hatte ich 2 Jahre lang ein Auto und danach habe ich das Auto verkauft, weil ich mir das einfach nicht mehr leisten konnte.
Also das Leben ist hier jetzt für dich, du bist billiger. Ja tatsächlich privilegiert, muss man auch sagen, einfach so als weißer Mann, der hierher kommt und sagt, ich werde jetzt hier einfach mal Lehrer, das ist natürlich etwas, was vielen Menschen nicht zur Verfügung steht. Also wenn jetzt, wenn ein Rumäne hätte, glaube ich, nicht, dem würde es nicht so leicht gehen.
Vielleicht.
So, kommt drauf. Du lebst auch hier, weil das Leben hier billiger ist und einfach.
Ja, ja. Zum Beispiel, gut, es hat seine Vor- und Nachteile.
Klar.
Wenn man auswandert. Der erste Nachteil ist, man bezahlt einen ziemlich hohen Preis.
Der ist da welcher?
Zum Beispiel letztes Jahr waren 2 Beerdigungen familiäre Beerdigungen in Deutschland, die ich nicht besuchen konnte, weil man kann nicht eben mal so schnell in den ins Flugzeug fliegen und eben mal rüberfliegen, das geht nicht. So. Ja. Dann natürlich auch, wie wir hier vorhin ja schon mal ein bisschen angesprochen haben, familiäre Bindungen werden unterbrochen. Mutter, Sohn, Verbindung. So, man bezahlt doch einen etwas höheren Preis, wenn man das macht. Und man muss sich dafür dann aber auch im Klaren sein.
Was machst du bei Heimweh, wenn der Heimweh so richtig zuschlägt? Das Heimweh.
Das ist ja das, ich habe es ausgeschlossen aus dem Gedächtnis. Deshalb wurde ich ja das erste Jahr verrückt, weil ich alles verglichen habe. Deutschland, Mexiko, du bist verrückt geworden. Und da hast du wirklich Heimweh bekommen. Und hab gesagt, und dann habe ich selber zu mir gesagt, das kannst du nicht so machen, weil du gehst zugrunde. Du kannst Mexiko nicht mit Deutschland vergleichen. Und dann habe ich zu mir selber gesagt, du musst es akzeptieren, dass du hier bist. Du musst es akzeptieren, du musst das Leben akzeptieren, du musst die Sprache akzeptieren, du musst die Kultur akzeptieren, du musst diese wunderschöne Stadt akzeptieren. Ende Sarkasmus. Um hier leben zu können. So, und das habe ich gemacht. Klar gibt es auch.
Eine krasse Leistung, weißt du das? Das können nicht viele, dieses.
Ich habe zwei andere deutsche Lehrer hier gesehen in der Zeit. Die sind daran zugrunde gegangen, die sind wieder zurück nach Deutschland.
Ja.
Die konnten nicht mehr. Nach 3 Jahren. Die haben gesagt, tut mir leid, ich kann nicht mehr, ich will zurück. Bist du gut?
Geh. Mehr Jobs für mich.
Jo. Ja. So, und das ist.
Wie ist denn auch das mit dem sozialen Umfeld, also die Freunde, mit denen man groß geworden ist, dieses Leben in Deutschland?
Ich bin ehrlich.
Alles zurückzulassen.
Der Kontakt hat sich eigentlich komplett auf null heruntergefahren. Also seitdem ich hier in Mexiko bin, klar hat man noch mal so ein bisschen Kontakt, aber nicht mehr so intensiv, als wenn du in Deutschland bist.
Ja.
Das ist natürlich auch etwas Negatives, aber gut, wie sagt ihr auf Deutsch? Da trennt sich die Spreu vom Weizen, so ungefähr. Was sind wirklich deine Freunde und was nicht?
Dann war relativ viel Spreu bei dir da.
Ja. Deshalb. Und dann gesagt, okay, wisst ihr was? Ja. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Gut, dann lass mich doch.
Aber es lässt sich, glaube ich, auch einfach nicht aufrechterhalten, solche Freundschaften, egal wie intensiv sie waren. Wenn du hier bist, dann ist es.
Und wegen deiner Frage, es ist hier doch alles billiger. Es ist alles billiger. Gut, ich habe jetzt meine 2 Arbeitsstellen hier, meine regulären, und dann habe ich noch meine Privatklassen. Aber so nur alleine mit meinen 2 regulären Arbeiten, die ich habe, verdiene ich genauso viel wie in Deutschland. 1.800 Euro, was ungefähr 40.000 Pesos sind. Gut, mein Glück ist, ich muss keine Miete bezahlen.
Ich wollte gerade fragen, was würde denn so Miete kosten? So
das Haus hier komplett mit Unterhalt 300 Euro.
Was günstig ist.
Ja. Also für deutsche Verhältnisse ist günstig.
Es ist ja ein richtiges kleines Haus. Es ist jetzt nicht irgendwie so.
2-Etagen-Haus, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, Dachterrasse, 300 Euro Miete.
Gab es Momente in deinem Leben, wo du gesagt hast, ach scheiße, ich hätte doch nicht hierher kommen sollen, ich bereue, was ich getan habe?
Gab es auch, ja. Gab es auch. Was? Speziell, wenn du dann deine Mutter.
Ja.
Weinend hörst am Telefon, weil sie dich Weihnachten vermisst. Dann denkst du doch wirklich schon so, warum machst du das eigentlich? Und da denke ich dann auch so, war es doch die richtige Entscheidung?
Was macht die Liebe zu deinem Partner so fest? Vielleicht können die Hörerinnen und Hörer von dir lernen, wie man eine gute, lange Partnerschaft führt, die ja mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Alleine schon hier.
Höhen und Tiefen. Höhen und Tiefen.
Ich glaube, das kriegst du umsonst, wenn du eine lange Beziehung führst.
Ja, Höhen und Tiefen. Was ist Partnerschaft? Vertrauen. Also Vertrauen ist ein wichtiger Schlüssel. Speziell in unseren oder in unserer Situation. Weil ich ja hier in der Stadt der Exot bin, blond, deutsch, blaue Augen, da gucken einem doch schon mal häufiger auch weibliche Studenten hinterher, die da mal plötzlich mal sowas wollen, um eine bessere Note zu bekommen. Oder du übertretest gerade eine rote Linie. Ne? So, aber gut, Vertrauen ist wichtig. Und ganz wichtig auch, was wir beide auch für uns auch selber auch gemacht haben, Freiheiten. Ja. Ich lasse ihn seine Freiheiten und er lässt mir meine. Also Freiheiten in dem Sinne, wenn er mal rausgehen will mit seinen Freunden, kann er machen.
Ja.
Ne? Und ich bleib mal hier oder wenn ich mal weg will, so Freiheiten.
Ja. Ne? Juarez ist ja eigentlich eine sehr konservative Stadt.
Ja, ist es.
Wie betrifft dich das? Oder betrifft es dich überhaupt oder lässt man euch einfach sein? Oder?
Sagen wir es mal so, wir zeigen es nicht.
Ernsthaft?
Ja, wir zeigen es nicht, dass wir schwul sind.
Aber das ist ja auch...
Das Problem ist, Juarez ist immer noch gefährlich. So. Und das Problem ist, weil es auch so sehr konservativ ist. Zum Beispiel, ich arbeite auch nebenbei für Robert Bosch, wenn sie da Klassen haben wollen, dann fahre ich dahin. Und klar, meine Studenten wissen, dass ich schwul bin. So, und auch der engste Freundeskreis von uns hier weiß, dass wir schwul sind. So, und es ist ja auch so, aber wir agieren wie normale Personen. Also wir rennen hier nicht mit Händchen haltend in der Stadt, wir küssen uns nicht in der Öffentlichkeit. Auch hier in der Nachbarschaft, die wissen nicht, dass ich und Christian zusammen sind.
Ja.
Da sagen wir auch einmal, weil hier kleine Kinder mit sind, weil sie sagen, okay, weißt du was, wir wollen keine Konflikte mit den Nachbarn, wir halten uns bedeckt. Das Problem ist, es ist ja wie in Deutschland. Gossip.
Ja.
Tratsch und Klatsch. So, und das muss nicht sein. So, und in meiner Situation ist es zum Beispiel, wenn du in den Maquilas arbeitest und vielleicht haben sie nichts dagegen. So, ja. Aber die Maquilas sind gute Arbeitgeber und die will ich mir auch nicht verprellen. So, und auch so in der Öffentlichkeit, klar gibt es einige, die es gerne öffentlich zeigen. Gut. Kann man machen.
Ja.
So, ich bin aber auch dann so, okay, wenn ich es in der Öffentlichkeit mache, dann aber nicht in Juarez. Dann mache ich es vielleicht in Mexiko-Stadt, wo die Stadt mehr offener ist, wo du mehr Multikulti hast. Dann würde ich es lieber in DF machen, weil Mexiko-Stadt ist offener als Juarez, bin ich ganz ehrlich.
Definitiv. Also ja. So ist auch meine Erfahrung. Gibt es denn eine Schwulenszene in Juarez?
Ja,
also
so gibt es.
Aber die ist sehr geheim und sehr...
Nö, ist nicht geheim, aber die ist eigentlich, die gibt's ja auch, aber ich sag mal so, da hast du mehr Schwulen mit femininen Touch.
Okay.
So, sagen wir es mal so, mit dem gebrochenen Handgelenk und so und was ja auch der Unterschied hier zwischen mexikanischen Schwulen ist und deutschen Schwulen. Die mexikanischen Schwulen, die sind mir am der feminine Touch mit einer großen Handtasche, was ich sehr faszinierend finde. Ich hab so immer gedacht, dass es eigentlich nur für Frauen ist. Tragen auch Männer große Damenhandtaschen.
Ja. Und du dann der deutsche Schwule, der Kriegsschiffe bastelt.
So ungefähr, genau. Ne? Und Torpedos und so ein Scheiß, nein. Nee, aber das Kuriose ist, selbst die mexikanischen Schwulen in der Handtasche, ich weiß nicht so... Ob das familiär ist, die haben dieselben Probleme mehr wie die Frauen mit den Handtaschen in Deutschland. Die suchen erstmal eine halbe Stunde irgendwie was. Ich weiß nicht, ob das.
Ich dachte,
das
sitzen wir jetzt und die holen erstmal eine 9mm raus.
Nee! Nee, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Ja. Ich habe noch nie eine gesehen in der Handtasche, vielleicht ja.
Ja.
Nee, aber so, die suchen dann auch erstmal so eine halbe Stunde. Ich sage, das kenne ich. Und dann guckt nämlich immer von wem? Ja, von meiner Mutter. Ich sage, das ist genauso. Ich sage, eine große Handtasche, 30 Kilo Kram drin.
Ja.
Und die brauchen eine halbe Stunde, um was zu finden, wo ich dann mal schneller bin. Hier habe ich fertig.
Wir kommen gleich zum Ende. Wir reden schon länger als üblich in meinem Podcast, aber ich finde es so spannend, mit dir zu sprechen. Wie hast denn du deinen Freund eigentlich als Tourist kennengelernt? Also ich stelle mir gerade den ganz jungen Patrick. Wie alt warst du, als du hier warst?
Hahaha, 2012. Warte mal, Baujahr 86. Ja, jetzt kommt die scheiße Mathematik
wieder zu also, gang.
20 sind 2006, 26 Jahre.
26, hier so mit dem Backpacker wahrscheinlich, mit dem Rucksack angekommen in Mexiko. Egal,
mit welchem Gepäck. Eine Reisetasche und einem Seesack.
Oh, ja, stimmt. Geplant, wie lange wolltest du hierbleiben?
Ein Jahr.
Ach, du wolltest richtig durch Mexiko oder Südamerika,
Mittelamerika? Nein. Ich war nur in Mexiko-Stadt als Tourist für 3 Wochen.
Okay.
Und weil ich mir gerne Mexiko-Stadt angucken wollte und dann halt eben die Umgebung mit meiner Mutter.
Ja. Ach, das ist auf der Reise mit deiner Mutter passiert? Ja. Ich dachte, du hättest das Ticket gekauft für deine Mutter, komm mich mal besuchen.
Nein.
Ach so.
Nein. Und meinen Partner, den habe ich in Facebook kennengelernt.
Aha.
Das war 2010 in Facebook.
Also noch in Deutschland.
Ja,
und da sie war wusste ich deine Mutter schon, dass du hier jemanden treffen wirst? Oder hast du sie so ein bisschen so als, da gibt es einen Begriff für, Anstandswauwau.
Was?
Anstandswauwau mitgenommen. So, ey Mutti, ich will nur nach Mexiko, lass uns doch mal eine schöne Reise machen.
Nein.
So fürs eigene Gewissen. Ich nehme mal Mutti mit. Okay.
Nein. Ach. Nein, ich habe meinen Partner Christian, habe ich 2010 in Facebook kennengelernt.
Okay.
So, und dann 2011, also ich war 2010 das erste Mal in Mexiko.
Ja.
Im März. Und dann im September nochmal zur 100-jährigen Unabhängigkeit, da war eine große Party, komm, das musst du dir mal antun, kennen wir ja in Deutschland nicht. Ne?
Wie lernt man sich denn aus Deutschland auf Facebook einen Mexikaner, also wie kriegt
man ja, den? Das Problem ist, ich habe, oder die Sache ist die, in Mexiko-Stadt habe ich einen sehr guten Freund, den ich aus Deutschland kenne, der auch Deutschlehrer in Mexiko ist. Mhm. So, und damit er sein Deutsch weiter auffrischt, wir hatten immer deutschen Kontakt, und in seiner Freundesliste in Facebook war Christian drinne.
Okay.
So, und dann Sonntagmorgen, ne, in Deutschland Kaffee und dann, oh, guckst du mal, was so Facebook und dann, oh, schreibst du dir mal, hallo, wie geht es dir, bla 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 bla, mein Name ist Patrick und Mensch, ich sag, lass uns doch mal schreiben. So, und das Kuriose ist, beide wussten nicht, also Christian und mein Freund Alan in Mexiko-Stadt wussten nicht, dass beide eine Freundschaft in Facebook haben.
Aha.
Ist so Secret-Freundschaft.
Einfach
so, ja. Akzeptiere Freundschaft. Ja. So. Naja, und dann kam dann halt eben so der Kontakt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, 2011, ich bin in Mexiko-Stadt, ich will dich sehen. Weil vorher hatten wir nur mit Microsoft Messenger oder Facebook Kontakt gehabt. So, weißt du was, 2011, ich bin wieder 3 Wochen in Mexiko-Stadt, ich will dich sehen. So, und zu dem Zeitpunkt hat er sein soziales Jahr gemacht, das ist so ein Praktikum nach dem Medizinstudium, muss er ein Jahr so ein Praktikum machen und ja, ich habe kein Geld, ich kann nicht fliegen. Ja, Deutsche haben Geld, hier Geld, Flugticket, du kommst rein.
Ja.
So, und er kam am selben Tag an, am 15. März, wie ich ankam, aber 2 Stunden später.
Als deine Mutter noch geraucht hat am Flughafen?
Nein, 2011 bin ich alleine nach Mexiko-Stadt geflogen. Okay,
jetzt, ja.
Gut, 2011 bin ich alleine nach Mexiko-Stadt geflogen. So, wieder für 3 Wochen und ich wollte Christian sehen. So, und ich habe ihn dann nach Mexiko-Stadt eingeladen für ein Wochenende. So, und ich kam um 18 Uhr an und er kam um 20 Uhr an. Am selben Tag. Naja, so haben wir uns dann das erste Mal kennengelernt. Er wollte ja dann zu seiner Tante. Ich so, nee, du kommst mit zu mir ins Hotel.
Aha.
Keine Angst, da lief nichts.
Ich bin diszipliniert.
Ich habe eine Nacht gewartet. Nein. Nein. Also,
ich glaube, es ist okay. Ihr seid jetzt auch schon ein Weilchen zusammen und es ist ja auch völlig wurscht.
Und so habe ich ihn dann eben kennengelernt. Dann das erste Wochenende mal sich beschnuppert, wie das ja bei euch da heißt. Und dann habe ich gesehen, ja, es könnte was werden. Dann habe ich ihn das Wochenende drauf wieder eingeladen, wie wieder die Flugtickets bezahlt. So, und da habe ich ihn dann gemerkt, doch, das kann was werden. Und am letzten Wochenende habe ich ihm den Verlobungsring gegeben.
Bold move, sagt man, glaube ich.
Ja, alles oder nichts.
Ne? Ja.
All in. Dann ging das dann so. Und dann habe ich gesagt, okay, im September 2011 kommst du nach Deutschland, Christian.
Und dann heißt der Christian oder hat er einen deutschen Namen?
Christian. So, und ich habe dann gesagt, du im September, deinen Geburtstag im September feierst du in Deutschland mit mir, weil in Mexiko hast du mir deine Familie gezeigt und jetzt ist es, glaube ich, fair, dass ich dir mein Land zeige, und meine Familie dir vorstelle. Anstand, wie es sich gehört.
Ja, ja. Ihr seid ja auch schon verlobt. Also ich meine,
deshalb.
Ja.
So, und dann halt eben ja, kann ich nicht bezahlen, ist so teuer. Na gut, dann habe ich wieder das Ticket bezahlt. Euro, Pesos.
Du, hat sich gelohnt, du wohnst jetzt in Juarez.
Ja, das heißt. So, und dann kam er nach Deutschland für eine Woche. Ich habe ihm dann meine Insel gezeigt, wo ich arbeite, meine Kollegen und dann meine Mutter. So, und zu dem Zeitpunkt wusste meine Mutter, dass ich schwul war. So, so. Und
dann also erst dann oder davor?
Nee, schon? Vorher schon.
Wusste vorher schon.
Wusste sie vorher schon. Ja, weil mein Bruder die Klappe nicht halten konnte. Okay. Weil ich habe zuerst meinem Bruder erzählt und Buschfunk, ne?
Ist so ein relativ kleiner Buschfunk
auf jeden Fall. Ja, und dann 10 Minuten später rief meine Mutter an, hallo mein Sohn, wie geht es dir? Oh, scheiß Bruder. Deshalb. Naja, nee, und dann habe ich Christian meiner Mutter vorgestellt. Dann waren wir dann halt eben dort auch 4 Tage in Güstrow bei meiner Mutter. Und dann ist er wieder zurückgeflogen nach Mexiko. So, und dann kam dann halt eben die Frage auf, da war dann schon der erste kleine Konflikt da, ja, was machen wir? Deutschland oder Mexiko? So, und wo ich dann 2012 in Mexiko-Stadt war mit meiner Mutter, das erste Mal, erste und letzte Mal, ich hoffe, dass wir das nach der Pandemie mal wiederholen können, da rief er mich ja damals ja dann an, ey, willst du oder willst du nicht? So, und ich habe es einfach angenommen. Ich so, okay, versuchen wir es für ein Jahr.
Ja.
So, und ich habe daraufhin dann meinen Chef in Deutschland angerufen und habe halt eben gebeten, ein Jahr zu pausieren, also meinen Arbeitsvertrag als Pause einzustufen. Falls was ist, also einen Plan B haben, dass ich gleich wieder zurückkommen kann und arbeiten kann. So, und ja, jetzt bin ich 9 Jahre hier und bin immer noch glücklich, hier zu sein.
Toll. Ja. Finde ich wirklich, also ich muss leider jetzt bald eine Auftragsmörderin interviewen.
Oh, perfekt.
Das ist die und zwar in 90 Minuten. Deswegen muss ich dieses Gespräch bedauernswerterweise an dieser Stelle beenden.
Dafür nicht.
Vielen Dank. Bitte, das hat bitte. Mir richtig viel Spaß gemacht und ich fand es, ich bin ziemlich begeistert von dir, muss ich sagen. Was du, also du hast so eine tolle Mischung aus, irgendwie, ich bin total ehrgeizig, aber du wirkst auch wie ein Träumer und auch ein bisschen verrückt, wenn man sich vorstellt, wie du oben mit nacktem Oberkörper Pflanzen pflanzt und dann Kriegsschiffe bastelst.
Ja, das ist so, ja. Ich sag mal so, wenn man sowas macht, dann muss man etwas verrückt sein. Weil ich denke mal so persönlich, nicht viele würden ein sicheres Land wie Deutschland mit sämtlichen sozialen Absicherungen verlassen, um in ein drittes Weltland zu gehen, wo Chaos herrscht, wo Korruption herrscht und wo jeden Tag Krieg in den Straßen ist, so ungefähr. Also da ist doch schon etwas Verrücktheit mit im Spiel, aber verrückt sind wir alle etwas.
Vielen Dank. Ich mache gleich noch ein Foto von dir auf der Terrasse für den Podcast. Ich will die Pflanzen sehen.
Okay.